Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Am Mikrofon ich selbst, Carsten Kellermann, und dieses Mal wieder in Düsseldorf sitzend Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten, ja auch ich selbst. Also wir sind alle bei uns.
Wir sind, so sagt. Das ist ein großer Vorteil, weil in vielen Teilen der Sendung wird es um einen Gegenstand der Berichterstattung gehen, der nicht so wirklich bei sich ist. Aber zunächst mal, Yannick, sind wir ganz bei uns und machen, glaube ich, mal ein bisschen Werbung in eigener Sache.
Ja, genau. Wir haben lange nicht mehr darum gebeten, aufgerufen, dem Fohlenfutter-Podcast zu folgen beim Podcast-Client eures Vertrauens, der Podcast-App auf eurem Smartphone, Spotify, wo auch immer. Das hilft uns sehr und natürlich euch auch, weil ihr keine Folge mehr verpasst. Dann hättet ihr zum Beispiel gemerkt, gestern gar keine da und heute dann die Benachrichtigung, nämlich am Dienstag, Aufnahmetag nach dem Feiertag, dass es was Neues gibt für die Ohren vom Fohlenfutter. Und ja, wie immer gilt auch, lasst gerne Bewertung da. Bei 5 Sterne freuen wir uns natürlich am meisten. Wenn es Gründe gibt für weniger, gut begründet, mag das ja okay sein. Aber wie gesagt, über 5 natürlich freuen wir uns am meisten. Und wenn ihr was auf dem Herzen habt, könnt ihr es uns auch direkt mitteilen. Unter fohlenfutter@rheinische-post.de erreicht ihr uns per Mail. Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik und so weiter. Und damit dieser Werbeblock beendet und rein ins Geschehen, ins Schwabenland. Geistig sozusagen ein paar Tage zurück, nicht mehr jetzt in jedes detaillierte Spielgeschehen, aber ich würde sagen, das große Ganze, Carsten, gibt dir genug Anlass für Diskussion.
Genau, also wir sagen ja immer so schön in unserer Redaktionsrunde, wir hatten Hanna Gobrecht nach Stuttgart geschickt und dann heißt es immer so schön, dich kann man auch nicht schicken. Ja, viel Fußball gab es mal wieder nicht zu sehen, das war fast dieselbe Quintessenz wie beim Spiel gegen Union Berlin eine Woche vorher. Ergebnis auch ähnlich, eine Niederlage mit einem Torunterschied, damals 0-1, jetzt 1-2, also die zweite Niederlage hintereinander und wieder eine Borussia, Yannick, wo ich sage, da kam doch herzlich wenig gegen eine Mannschaft, die im Abstiegskampf steckt, die auch mit begrenzten Mitteln unterwegs ist und von Gladbach, ja, Highlights von Gladbach. 2, 3 über 90 Minuten.
Ja, die können wir fast alle nennen, oder? Weil da sind wir dann bei einem gut herausgespielten Angriff in der ersten Halbzeit, den Alassane Player nicht nutzt zum Ausgleich, weil man schon wieder zurücklag. Und jetzt muss ich schon überlegen, böse gesagt. Immerhin der herausgeholte Elfmeter, der Handelfmeter nach einem Vorstoß von Ko Itakura. Böse Zungen sagen, war schon fast ein bisschen dann Verzweiflungsschuss, da mal von der Strafraumgrenze abzuziehen. Und dann sind wir vielleicht noch bei Semir Tilalovic, so Richtung Nachspielzeit, in der Nachspielzeit mit seinem Distanzschuss, der sehr gut aussah, der Fabian Bredlo nochmal eine Parade abgefordert hat, aber jetzt ohne wirklich zynisch, galgenhumoristisch, was auch immer zu sein, viel mehr war dann wirklich nicht.
Ja, gut, es hätte fast ja reichen können, das muss man natürlich sagen. Weigl verwandelt den Elfmeter, steht 1-1 und ja, im Gegenzug passiert dann das, was natürlich passiert, wenn es gerade mal in alle Richtungen schlecht läuft. Koitakura im Laufduell reißt den Gegenspieler um und sieht dann nach ja, nach einer Korrektur der Schiedsrichter sogar noch die dunkelrote Karte und wird dann ein Spiel fehlen, weil nachher der Elfmeter noch verwandelt wurde zum Siegtreffer für Stuttgart. Ja, das war dann so eine Minute, die auch vieles zusammenfasst, was Borussia Mönchengladbach in dieser Saison ausmacht, halt unglückliche Aktionen. Dann läuft wirklich alles gegen die Mannschaft und dann geht eben dieses Spiel auch verloren. Und ja, Player, Bredlo hält gut, Telalovic, du hast es gesagt, Bredlo hält gut. Also es hätte auch mit ganz, ganz wenig ein Punkt werden können. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wäre man dann sicherlich eher zu dem Schluss gekommen, dann ist ein sehr glücklicher Punkt gewesen.
Ja, meine Gedanken dazu waren auch so während des Spiels, ja, eigentlich die ganze Zeit als 1-0 stand, dachte ich mir, als der VfB da nicht nachgelegt hat, also wenn die das Spiel nicht gewinnen, die werden sich sowas von ärgern, diese drei wichtigen Punkte im Abstiegskampf dann nicht geholt zu haben. Dann fiel tatsächlich der Ausgleich und man dachte sich, also wirklich, VfB Stuttgart, das ist richtig dämlich, in diesem Spiel dann nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Aber sie haben es noch gezogen am Ende, wie man sagt, hochverdient, muss man auch sagen, wenn wir jetzt mal die Expected Goals nehmen und die beiden Elfmeter rauslassen, die ja dann doch immer 0,75 ausmachen, dann sind wir bei 1,6 zu 1,5 ungefähr und das ist schon eine sehr deutliche Sprache. Ja, und letzten Endes ist es auch so, beide Tore ja von VAR-Entscheidungen mit beeinflusst oder ja, manch einer sagte ja strittig, dass es überhaupt vielleicht ein Elfmeter ist. Bei Itakura sehe ich in dem Fall wirklich nicht so, weil klar, am Anfang ziehen beide, aber er reißt ihn dann schon ganz gut runter und da es nicht gegen den Ball geht, ist es folgerichtig auch eine Notbremse. Vielleicht müssen wir ganz kurz das 1-0 einschieben, obwohl wir direkt den Hinweis auch dazu bringen, dass es eigentlich gar nicht wert ist, da jetzt bei diesem Spiel mit dem Schiedsrichter zu diskutieren. Aber es war schon kurios, weil bis heute nicht richtig aufgeklärt ist, war Florian Neuhaus am Ball oder Waldemar Anton. Denn wenn es Anton gewesen wäre, wäre es abseits. Wenn es Neuhaus war, eben kein Abseits. Aber man wird es wohl nie herausfinden.
Nein, also da sind, glaube ich, auch gefühlt ungefähr 1 Million Zeitlupen bemüht worden in den diversen Diskussions- und Sportsendungen, die am Wochenende stattgefunden haben. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, wenn es nicht so eindeutig falsch ist, dann soll es dann ja auch so sein, wie es ist. Dann ist es eben die Entscheidung, die Tatsachenentscheidung der Schiedsrichters, die dann auch ihre Gültigkeit hat. Florian Neuhaus ja, hat sich
aber da zum Ball bewegt. Kleiner Einschub in dem Fall, denn Tatsachenentscheidung konnte man früher irgendwie immer sagen, nur gibt es jetzt ja im Prinzip keine Tatsachen mehr, weil ja alles erstmal laufen gelassen wird. Deswegen ist dann jetzt stellvertretend die vielleicht, man weiß es nicht, Nicht-Entscheidung, die Tatsachenentscheidung.
Ja, oder die Nicht-Korrektur, sagen wir es so. Also das ist ja dann quasi die Tatsachenentscheidung steht jetzt für mich für den Moment, in dem dann der Pfiff erstmals ertönt, dann wird überprüft und ja, es konnte halt nicht klar nachgewiesen werden, dass es eine falsche Entscheidung war und dann soll sie dann ja bestehen bleiben. Und ja, nochmal, ich bin auch kein Freund davon, am Ende dann über die Schiedsrichter, du hast es ja auch schon ganz klar gesagt, zu sprechen, denn das war nicht Gladbachs Problem. Definitiv nicht, denn in diesem Spiel war einfach das Problem die Mannschaft selber, die nichts auf den Platz gebracht hat, die überhaupt gar keine Einstellung zu diesem Spiel gefunden hat. Und die das getan hat, was viele ja dann eben auch vorab befürchtet haben. Ich meine, die Gladbach-Fans sind ja jetzt schon sozusagen über die Frustrationsphase hinaus. Die sind ja teilweise schon im Sarkasmus angekommen. Und ja, das sah schon ein bisschen nach Austrudeln aus. Und wenn man dann überlegt, wenn der VfB Stuttgart dieses Spiel verloren hätte, wäre Schalke dann ein ganzes Stück weitergekommen an diesem Wochenende, ist es natürlich auch schon, nochmal, das ist nichts, was absichtlich passiert, aber natürlich hat das Auswirkungen auf die Tabelle. Gladbach steht im Niemandsland, noch, darüber werden wir gleich noch sprechen, aber vor allem die Gegner nicht und da geht's halt um viel und dann wird's schwierig vielleicht.
Ich habe ja dir Samstagabend noch geschrieben, eigentlich ist die TSG Hoffenheim die stärkste Mannschaft da unten im Abstiegskampf, denn sie hat ihre Punkte ganz ohne Hilfe aus Gladbach geholt. 2 Niederlagen gegen Borussia, sogar zu Hause. Stuttgart durfte gewinnen gegen Gladbach, Bochum, Hertha, Schalke nicht. 2 Unentschieden nur, muss man vielleicht sagen, ohne jetzt zynisch zu sein, aber es ist halt einer weniger als die anderen. Von daher, ja, auch ganz interessant. Und später werden wir dann noch drüber sprechen, ob der VfL Bochum vielleicht 6 oder 4 Punkte aus dieser bisherigen Bilanz gegen Gladbach macht. Aber zumindest bei der Hertha ganz unten durfte man sich jetzt nicht beschweren über vermeintliche Wettbewerbsverzerrung, denn die durften ja auch 4-1 gewinnen gegen Borussia im Februar. Lang ist's her, der letzte Berliner Sieg und vielleicht auch der letzte überhaupt in der Bundesliga.
Ja, kurzer Einwurf vielleicht, also natürlich meine ich hier keinesfalls irgendeine Wettbewerbsverzerrung seitens der Gladbacher.
Aber nein, glaub ich auch nicht. Wir können es ja also auch definieren, dass, also Absicht ist es sicherlich nicht, aber nein. Man ist ja schon fast so weit, dass man sagt, irgendwie, also Absicht wird es Absicht wird's jetzt nicht besser machen, aber wenn, also wenn es keine Absicht ist und dann so aussieht, ist ja fast schlimmer.
Ja, also jedenfalls kommt es nicht gut rüber und das, was da eben in Stuttgart geboten wurde. Ja, wir haben auch vorher schon rausgearbeitet. Du hast dir da ja wirklich die großen Rechenexempel mal rausgesucht und alles nachgerechnet. Es geht ja auch wirklich noch um Kohle. Da hat Stefan Schippers, der Finanzboss der Borussia, auch nochmal klar hingewiesen, dass jede Million, gilt natürlich für jeden, jede Million tut gut. Und wenn man sich dann eben die Gesamtsituation anguckt, ja, für eine Million kann man vielleicht sogar dann auch einen guten Nachwuchsspieler bekommen und von daher einfach ärgerlich, dass die Spiele so hergeschenkt werden. Natürlich kann man auch beim VfB Stuttgart verlieren. Natürlich kann man auch gegen zwei Aufsteiger nur 3 Punkte holen von 12. Natürlich kann man dies und jenes, aber es geht immer um das Wie. Und das Wie stimmt im Moment einfach nicht. Und dann, Yannick, nach dem Spiel, ich weiß nicht, wollen wir noch in unsere alte Rubrik bemühen, Spieler des Tages, oder sind wir da eigentlich?
Ja, ich glaube, wir machen es ohne Jingle, oder?
Machen wir ohne Jingle. Also es waren 2, und da sage ich mal, Hoffnungsträger, wir haben es im Vorgespräch schon gesagt, für die neue Saison, Jonas Omlin, bester, notenbester Gladbacher und notenbester Feldspieler war Julian Weigel. Omlin wirklich mit seinen Paraden mal wieder Schlimmeres verhindert. Das ist ja der arme Kerl, muss man ja fast sagen. Hält im Moment wirklich richtig gut, aber immer geht's nur darum, Schlimmeres zu verhindern. Und Julian Weigel hat, wenn wir jetzt mal unsere Kapitänsgeschichte weiterspinnen, doch extrem gepunktet in Stuttgart. Er hat die Verantwortung beim Elfmeter übernommen, gegenüber Jonas Hofmann gepunktet, meine ich. Wenn es um diese Kapitänsfrage geht, hat danach ein starkes Interview gegeben. Natürlich auch ein bisschen Dinge entschuldigt, aber vor allem auch gesagt, dass es so nicht geht, dass eben Dinge verändert werden müssen und gesagt, dass er Bock darauf hat, daran teilzunehmen an dieser Veränderung. Heißt, er will auf jeden Fall trotz der Gesamtsituation, der sportlich unbestimmten Gesamtsituation in Gladbach bleiben, hat sich damit positioniert und ich sag mal mit Omlin und Weigel, wenn es dann was wird mit dem Kauf von Benfica Lissabon, da hätte man dann schon 2 richtig gute Achsenspieler für die nächste Saison.
Ja, es wäre gut, wenn Borussia Benfica Lissabon kauft, oder?
Ja, den Abkauf von des Weigels von Benfica Lissabon.
Dann fliegen demnächst drei Adler durchs Stadion. Ja.
Ja, genau das. Musst du nur nach Frankfurt fahren, da gibt's das ja auch. Aber ja, im Grunde genommen, Weigel klar sich hingestellt und klar gemacht, dass er für Gladbach was bieten kann.
Ja, es ist ja schon, kann fast sagen, anbiedernd. Also, ne, ist nicht falsch verstehen, aber er ist ja wirklich sehr offensiv, indem er klar macht, er möchte bleiben und er sieht seine Zukunft in Gladbach. Da gibt's ja eigentlich gar keine Zweifel. Und das wird am Verhandlungstisch entschieden und ja, wir beide sind uns einig. Nachdem ich zwischenzeitlich Zweifel hatte, muss ich sagen, aber das habe ich ja, glaube ich, in einer letzten Folge auch schon gesagt, jetzt eines Besseren belehrt wurde und überzeugt wurde, dass dieser Julian Weigel vielleicht nicht alle fußballerischen Probleme löst, aber die Kombination aus dem, was er mit Persönlichkeit der Mannschaft bringen kann und ja trotzdem seinen unbestrittenen Fähigkeiten am Ball, eine sehr gute ist und eine, die dann auch einen 2-stelligen Millionenbetrag wert sein dürfte. Sicherlich nicht ganz 15 Millionen, aber ich bin dann doch sehr zuversichtlich, dass man sich da einig wird mit Benfica.
Ein wichtiger Faktor ist für mich vor allem auch die Ambition, die er mit reinbringt. Er hat für Dortmund gespielt, jetzt für Benfica, hat gesehen, was es bedeutet, für einen großen Club zu spielen wie Benfica Lissabon. Wenn man schon mal in Lissabon war, weiß man, was dieser Club in der Stadt, aber auch im ganzen Land Portugal bedeutet. Und jeder, der für diesen Club spielt, spürt die Größe. Und das ist es im Grunde auch, was in Gladbach wieder gefragt sein muss. Eben Spieler, die wissen, was es bedeutet. Wir haben ja unsere Kolumnisten Berti Vogts und Winfried Schäfer, beide Urborussen sozusagen, die auch immer sagen, es ist wirklich eine Sache, eine große Sache für Gladbach zu spielen und das wieder auf den Platz zu bringen. Das ist, glaube ich, das, was Weigel auch gemeint hat und das, was er möglicherweise noch aus Lissabon mitbringt, wenn er dann kommt. Und von daher bleibe ich dabei, ein Muss-Transfer für den Sommer.
Ich weiß gar nicht, haben wir letzte Woche über Niklas Füllkrug hier geredet. Wir haben auf jeden Fall ja beide gemeinsam über die Gerüchte geschrieben, haben eine Pro-Kontra-Liste gemacht, die, glaube ich, auch verdeutlicht, dass man zwiegespalten sein kann, was einen möglichen Transfer angeht. Aber auch da muss man sagen, unter bestimmten Bedingungen, wenn es transfersummäßig nicht ausartet, kann das schon Sinn ergeben, weil diese Mannschaft, egal in welchem Alter, einfach Typen braucht, die überhaupt richtig Bock haben auf was und eine gewisse Erfahrung. Ne? Ich will das den ganz Jungen ja gar nicht absprechen, aber von denen kann man das ja nicht verlangen, so eine Mannschaft anzuführen. Also ein Joe Skelly, ein Luca Netz beispielsweise. Und das, finde ich, ist eine große Lehre aus dem Stuttgart-Spiel. Thema Austrudeln, natürlich keine Wettbewerbsverzerrung, aber so wie das ausgesehen hat, muss man ja sagen, da sind aber einige Spieler so satt und weiß gar nicht, was ein anderes Wort als satt vielleicht.
Durch.
Was, dieser durch, genau. Und brauchen dann vielleicht auch mal wirklich ganz bewusst diesen Input von außen. Das hat dieses Spiel sehr deutlich gemacht, weil es ja eben nicht eines der Sorte war, na, es spielen Thuram, Bensebaini, Kone, die sind alle weg, sondern es war größtenteils die Mannschaft, die Stand jetzt auch noch nächstes Jahr da ist. Deshalb, ja, war das besonders frappierend, fand ich, in Stuttgart.
Ja, du hast es ja auch vorher geschrieben, ne? Mit den drei besagten, eben Kone, Thuram und Bensebaini fehlen. Das ist ein Blick quasi auf die Zukunft, ein Vorgucker. Und wenn man das dann gesehen hat, dann kann einem dann natürlich schon so ein bisschen bange werden. Viele Gladbach-Fans reden ja auch schon darüber, dass es eben dann noch weiter runtergehen könnte. Ich sag mal, nochmal zurück auf Füllkrug vielleicht zu kommen. Ich hatte mit Hanna Gobrecht, sie hat ja über Semir Telalovic geschrieben. Du hast seine Chance schon erwähnt, fand ich gut. Wer auch darüber gesprochen hat, einfach zu sagen, ich ziehe dann einfach mal ab, ich schieße dann mal aufs Tor und ich versuche einfach und bin mir eigentlich auch sicher, dass der reingeht. Starke Parade vom Keeper. Aber warum denn nicht diese Variante, dass man eben alles tut, Niklas Füllkrug zu holen? Es gibt für mich, wir haben, glaube ich, tatsächlich im letzten Podcast schon ausführlich drüber geredet, stichhaltige Argumente auch für ihn, zu Borussia Mönchengladbach zu kommen, mit Blick auf die Europameisterschaft und all diese Dinge. Aber ihn dann in Verbindung mit eben diesem Semir Telalovic, der auch klar gesagt hat, seine Perspektive in Gladbach sollte schon auch Bundesliga sein. Und diese Mischung, zwei Spieler, der eine eben sehr viel Erfahrung, der sich für eine Europameisterschaft qualifizieren will. Der andere, der noch ein junger Kerl ist, aber in die Bundesliga will, aus der unteren Spielklasse kommt und dann sich beweisen will. Das wäre für mich eine spannende Mischung. Hanna hat es ja auch in ihrem Text mit drin gehabt. Und ja, wäre vielleicht eine Option für die Zukunft.
Da würde ich tatsächlich sagen, dass ich davon abraten und absehen würde, denn mit eines der größten Argumente, warum ich jetzt bei Füllkrug Zweifel hätte, ist seine Verletzungsgeschichte. Und wenn da was passiert, könnte es natürlich sehr schnell sehr dünn werden und eben noch dünner als diese Saison. Ja, deswegen schwierige Lage auch für Telalovic, der, muss man auch sagen, jetzt ja auch noch nicht 500 Bundesliga-Minuten angehäuft hat, noch keinen Startelf-Einsatz. Wäre vielleicht gut gewesen, wenn er die mal bekommen hätte, dann wäre man etwas schlauer, was seine Zukunft auch angeht. Aber es kann ja noch werden, reden wir später im Aufstellungstipp noch drüber. Ja, ich glaube, jetzt landen wir eigentlich mal bei Daniel Farke, oder? Bevor wir hier zwischen den Themen durchmeandern und dem, was er gesagt hat und was die Fans, die schon auf der Palme waren, ich glaube, so kann man sagen, noch ein bisschen mehr auf die Palme gemacht hat. Ich zitiere mal kurz, ja? Er wurde darauf angesprochen, dass die Fans ja der Mannschaft buchstäblich den Rücken zugedreht hätten nach dem Spiel. Es gab auch Farke-Rausrufe, vereinzelte. Und dann sagte er nach dem Spiel auf der PK dazu, es ist doch normal, die Jungs haben alles gegeben, unsere Fans haben alles gegeben. Ich bin auch enttäuscht über die Niederlage. Es gibt gar keinen Anlass, sich von dieser Mannschaft abzuwenden, wenn man die Emotionen ein bisschen herunterkocht und die Geschichte objektiv bewertet. Ganz im Gegenteil. Das habe ich den Jungs auch direkt nach dem Spiel gesagt. Unsere Einstellung, die Mentalität, der Wille, das Trikot mit der Raute zu verteidigen, da ist gar nichts zu kritisieren. Frage an dich, ist da wirklich nichts zu kritisieren?
Gut, jetzt müssten wir uns natürlich unsere Worte, die wir bisher gesprochen haben, mal anhören und sagen, ja, was ist da nicht zu kritisieren? Ja, es ist schwierig. Also natürlich steht man als Trainer hinter seiner Mannschaft und natürlich spricht man als Trainer nach außen auch für die Mannschaft, keine Frage. Aber es ist natürlich schon schwierig, dann sozusagen die Fans dann so ein bisschen abzugrätschen, die ja nun reichlich Gladbach immer...
Ja, eine grätscht von hinten ja auch, weil die Fans haben sich umgedreht, ne? Das ist ja besonders böse.
Genau. Ja, und das gibt teilweise eine rote Karte, aber soweit ist man in Gladbach dann ja noch nicht. Aber ja, das ist vielleicht so ein Fass, was man gar nicht aufmachen muss. Dann sagt man halt, ja, kann ich verstehen, so wie es ja Julian Weigel, der hat ja gesagt, ich kann die Fans verstehen. Wir haben hier Grütze gespielt und dass die Fans damit nicht zufrieden sind, ist deren gutes Recht. Und ich finde, damit liegt er dann auch eben genau genau richtig in der Bewertung, dann nimmt man das eben hin. Ich erinnere mich dann die vergangene Saison beim Spiel in Freiburg, als Lars Stindl seinen Torschuss und ihm der gemeinsame Torjubel dann eben verweigert wurde. Es war ein richtiger Schockmoment für Stindl, der gar nicht wusste, wie ihm geschah. Aber dass jetzt die Mannschaft da so ein bisschen die kalte Schulter gezeigt bekommt, weil eben von der Mannschaft, es ist ja immer ein Zwischenspiel. Auf dem Platz passiert etwas, was auf der Tribüne ankommt und umgekehrt. Ich fand jetzt gegen Union Berlin, dass die Fans das gesamte Stadion schon unterstützt hat, dass von der Mannschaft aber wenig Fußball kam. Und jetzt in Stuttgart, auch eingedenk des letzten Spiels in Stuttgart, all diese Dinge, da kam zu wenig. Und dann kann man das schon nachvollziehen, dass die Fans dann sauer sind und eine Botschaft vermitteln.
Und Farke sagt ja, Emotionen runterkochen, die Geschichte objektiv bewerten. Wenn wir das tun, sind wir ja meistens bei Zahlen und dem, was man gesehen hat. Und das waren, mit Zahlen untermauert, 59% Ballbesitz. Das waren 9 Torschüsse im Vergleich zu 17 des VfB. Das waren aus dem Spiel heraus die angesprochenen 0,5 Expected Goals. So, Borussia also hat dann Übergewicht auch in Rückstand liegend und kreiert aber fast gar nichts. Nur in Augsburg bei der Niederlage weniger. Ja, also das ist jetzt ja runtergekocht und objektiv. Was soll man daran nicht kritisieren? Genau das frage ich mich eben, was Farke denn denkt. Also, was hat er gesehen? Was sehen wir nicht? Wir sind ja fast schon ein bisschen, wie ich sage, verzweifelt, aber wir fragen uns ja, was meint er denn?
Tja, also vor allem, es ist ja nicht das erste Mal. Du hast schon gesagt, ne? Augsburg war sozusagen der Tiefpunkt. Bisher jetzt ist Stuttgart der neue Tiefpunkt gewesen. Aber die Spiele vorher, seit dem Derby in Köln, gab es ein Spiel, wo die Gladbacher wirklich Torchancen herausgespielt haben. Das war das Heimspiel gegen Wolfsburg. Ansonsten sage ich jetzt mal, bis auf den Elfmeter Stuttgart mal abgezogen, immer deutlich unter ein Expected Goal. Jetzt kann man natürlich über diese Statistik generell seine Meinung haben, aber es geht ja um die Qualität der Chancen.
Wir haben sie ja letzte Woche zitiert und da habe ich doch, dass immer wenn sie mindestens 1,6 herausspielen, haben sie nicht verloren. So, also es hat ja schon anscheinend
ist ja logisch. Jetzt, ne? 2 Tore ja. pro Spiel sind halt genug, um zu gewinnen als Borussia Mönchengladbach. Die Gegentorbilanz ist ja runtergeschraubt worden und kriegst ein Tor rein, schießt du 2, gewinnst du das Spiel, so wie Stuttgart.
Bevor die Faktenchecker kommen, doch, sie haben verloren, sie haben aber 7 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen bei mindestens 1,6 herausgespielten Expected Goals. Ich würde sagen, das ist die Bilanz eines Champions League-Teilnehmers.
Ja, und darum geht's ja. Also es geht nicht um die Champions League, sondern es geht einfach darum, dass schon das Versprechen da ist, dass Borussia Mönchengladbach Fußball spielt. So, und darum geht's einfach in diesem ganzen Ding, dass, glaube ich, vieles von dem, was die Fans erwartet haben, nun ist es, Erwartung ist immer das eine, aber auch was angekündigt worden ist, dass man eben eine stabile Saison spielen will. Stabilität ist in meinen Augen was anderes, als immer hin und her zu wippen zwischen gut, schlecht und schlecht, gut und gewinnen, verlieren, Gegentor, nicht Gegentor, hier Fehler, da Fehler, rot, nicht rot, was weiß ich. So, und dann natürlich auch die Qualität des Fußballs. Es wurde Ballbesitzfußball versprochen, der Fußball, der dieser Mannschaft liegen soll. Aber sie tut sich unglaublich schwer, vernünftig die Spiele, das Spiel aufzubauen, von hinten heraus mehr als Rückpässe zum Torwart hinzubekommen, zu wenig Laufspiel, zu wenig Intensität. All diese Dinge, die angesagt worden sind, sind nicht da. Und das ist es, worum es geht. Gar nicht mal die Ergebnisse, sondern dass eben vieles, was angesagt worden ist, nicht stattfindet.
Stichwort stabile Saison. Das ist ja so ein bisschen, also wir werden es, wenn wir in den Sommerurlaub dann auch mal irgendwann gehen, wahrscheinlich nicht mehr hören können, aber das ist ja das, woran so alles gemessen wird. Auch da, Emotionen runtergekocht, objektiv bewertet. So, nach dem Sieg gegen Leipzig, dem gefeierten, dem bis heute wahrscheinlich besten Spiel der Saison, ja, könnte man sagen. Ich fand es besser als gegen Dortmund. Ich glaube, du fandst das 4-2 gegen Dortmund noch einen Tick besser, aber sagen wir es jetzt mal so, passt besser, dass das jetzt kommt.
Alles gut.
Danach in 23 Spielen 24 Punkte, ungefähr ein 1er-Schnitt. Ich glaube, wir sind uns einig, Tendenz Abstiegskampf.
Mit dem 1er-Schnitt in der Saison ja definitiv. Das wären dann am Ende, wie viele Spiele hat man? 34 und 34 Punkte ist aber, wenn man nicht mit 31 Punkten drin bleibt, was Gladbach ja auch schon geschafft hat, ist es verdammt dünne.
Dann nach dem Derby-Sieg, dem auch gefeierten, 21 Punkte aus 21 Spielen, Platz 13, auch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz in dieser Zeit. Dann switchen wir zur Jahrestabelle 2023, 15 Spiele, 14 Punkte, Platz 16 sogar nur. Und jetzt sind es ein Sieg aus den letzten 8 Spielen. In dieser Zeit ist man damit mit 7 Punkten auch 14. Zwei Punkte vor dem 16. Also im Prinzip hat Borussia ja die Lage, dass sie nicht mittendrin ist im Abstiegskampf, dem Start zu verdanken und dass sie 7 Punkte gegen die beiden Mannschaften geholt hat, die oben in der Tabelle stehen, die man ja wirklich nicht einplanen kann. Das ist super, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, die zu holen, aber einplanbar ist es ja nun wirklich nicht. Und naja, die Saison ist noch nicht zu Ende. Wir wollen jetzt nicht das, ne, den ganz großen Teufel an die Wand malen, aber Borussia ist offiziell noch nicht gerettet und Borussia tendiert ja nun, man muss die Tabelle ja nur anschauen, eher nach unten als nach oben, denn zum nächsten Platz sind 7 Punkte Rückstand.
Naja gut, und wenn man das Restprogramm anschaut, jetzt kommt der VfL Bochum zu Hause, sage ich mal, ein Muss-Sieg, definitiv. Aber dann geht es eben zu Borussia Dortmund, die haben ja noch einiges vor in dieser Saison, haben zwar wieder die Tabellenführung verloren, aber werden mit Sicherheit ihre Heimspiele mit Sicherheit bravourös gewinnen, um den Bayern den Druck aufrechtzuerhalten. Danach in Leverkusen die Mannschaft der Rückrunde in meinen Augen. Die ja total im Flow ist und auch sich schön in Rausch spielen kann. Naja, und dann kommt der FC Augsburg, in den letzten Jahren in Gladbach sicherlich immer so ein bisschen unter die Räder gekommen teilweise, aber immer eine unangenehme Mannschaft für Borussia. Also sollte man jetzt gegen Bochum nicht punkten, das werden wir im Detail ja noch besprechen, wie und was das passieren kann, dann könnte es schon ziemlich eng werden. Also sowohl für Borussia als Verein, als Mannschaft, was die Tabelle angeht, naja, und auch was Daniel Farke angeht, ja, es ist einfach unglaublich viel Unruhe im Verein und dieses Mal nicht wie in der vergangenen Saison durch die Umstände des Vereins, sondern rein durch die sportliche Situation ausgelöst.
Hat Roland Wirkus im Sommer gesagt, dass es sein Wunsch ist, dass es im Prinzip nur ums Sportliche geht und im Prinzip ist der Wunsch in Erfüllung gegangen oder wieder mehr ums Sportliche geht, weil es eben diese riesigen Nebenschauplätze nicht gibt. Aber ja, auch das ist ja eigentlich noch verheerender. Und wenn man wir machen nun mal ja diesen Abgleich nicht jetzt nur banal, auf der Basis ist es ein Punkt mehr oder weniger unter Hütter, sondern man steckt da ja ganz viel rein, auch im Umfeld und Personalpolitik und so weiter. Und man findet einfach, außer der Zahl der Gegentore, ja, muss man jetzt unterm Strich sagen, es sind immer noch zu viele, aber es ist etwas besser geworden. Da war das Minus bei Hütter größer, gerade aufgrund der großen Klatschen, die es ja zuletzt nicht mehr gab. Aber man ist ja an dem Punkt, dass man gar nichts mehr findet, was substanziell besser geworden ist. Und ich will jetzt auch gar nicht hier die Farke-Raus-Thematik aufmachen. Ich denke auch, es wäre gut, wenn Borussia sich, vielleicht formulieren wir es mal so, jetzt kommen ein paar Konjunktive, es wäre gut, wenn Borussia sich nach dem letzten Spieltag in der Lage, in der Stimmung befände, dass man sagt, es kann und muss weitergehen mit Farke. Nur ich sehe es schon so, dass es jetzt in den nächsten 4 Spielen ganz elementar darum geht, dass diese Voraussetzungen überhaupt erfüllt werden. Dass man denkt, ja, man kann das einigermaßen guten Gewissens machen und nicht, es geht eigentlich nicht anders.
Ich sehe es genauso. Also ich denke, es wäre schon gut gewesen, wenn man an diesem Punkt der Saison, an dem Punkt wäre, dass sich eben die Trainerfrage gar nicht stellt. Aber sie ist natürlich da, das kann man jetzt bewerten. Ja,
und jede Woche mehr. Jede Woche mehr.
Ich meine, die Kollegen von der Bild-Zeitung haben eine Umfrage gemacht, ob die Fans Farke den Umbruch zutrauen. Klar, nach so einem Spiel wie gegen Stuttgart ist das natürlich im Grunde eine selbstbeantwortende Frage. Aber viele sagen eben nein. Und wenn man sich dann so in der Stadt umhört, um nicht immer nur zu sagen, ne, was im Internet gesagt wird, kommentiert wird, ja, da sind schon viele Fragezeichen über den Köpfen der Gladbach-Fans. Auch wenn man mit Ex-Borus, mit Leuten, die dem Verein nahe sind, redet, da sind schon viele Leute, die einfach sich ein bisschen Sorgen machen um Borussia Mönchengladbach. Und das hat natürlich auch mit dem Trainer zu tun. Es ist wenig Fußball zu sehen. Es ist nicht der versprochene Fußball zu sehen. Und wenn das der versprochene Fußball ist, Ballbesitz, Fußball, um des Ballbesitzes willen, dann ist es schwierig. Also vieles ist einfach nicht eingelöst. Und da ist natürlich auch der Trainer mit im Spiel. Und natürlich wird man alles dann eben auch untersuchen müssen, woran es liegt. Aber ich glaube auch nicht, dass, wenn es nicht wirklich ganz krass kommt, dass eben da ein Fass aufgemacht wird. Denn schon wieder den Trainer zu wechseln, wäre natürlich auch ein schwieriger Faktor. Aber es muss einfach eine Perspektive da sein. Und darum geht es jetzt ab Bochum da nochmal ganz klar. Wir haben es mit unseren Tipps ja schon, ich habe, glaube ich, 17 Punkte getippt, völlig daneben bis jetzt.
Geht doch noch, oder? Einfach, wenn sie alle vier gewinnen, geht's noch.
Theoretisch, ja. Aber es fehlt mir einfach die Grundlage, auf der ich das damals getippt habe, nämlich, dass man in Köln gegen Union Berlin einfach in Spielen richtig mal Emotionen richtig Fußball raushaut, um einfach zu zeigen, wir wollen hier was hinstellen. Und Jannik, ganz ehrlich, siehst du, dass diese Mannschaft hier noch was hinstellen will?
Nein, also ich habe das so salopp gesagt. Sie ist ja jetzt, ich glaube, ob ich es dir geschrieben habe oder Hanna am Wochenende, sie ist ja jetzt in der Situation, dass man denkt, na, vielleicht ist es besser, gar nicht mehr zu spielen, weil es wird ja irgendwie immer schlimmer. Also ich will das jetzt gar nicht an irgendwie neuen Tiefpunkten, aber es kommt ja jede Woche so ein Aspekt dazu, der die Stimmung noch weiter verschlechtert. Irgendwie man verliert noch mehr den Glauben an einzelne Spieler, wo man dachte, na, auf die ist mehr zu bauen. So sieht es der Verein vielleicht ja auch, dass man eigentlich nur irgendwie in diese Sommerpause möchte, Deckel drauf und gute Transfers tätigen, dann beginnt die Vorbereitung und man hofft, es wird besser. Eben, weil das ist hier die einzige wirklich große realistische Hoffnung, die es gibt. Also Hand auflegen und andere Dinge werden jetzt nicht funktionieren. Es muss auf dem Transfermarkt gelöst werden. Und das birgt natürlich auch eine riesige Gefahr, dass man eben so eine Mannschaft auf nicht nur ein Ziel, sondern einen Trainer damit verbunden immer ausrichtet, dass ja, das nach hinten losgeht oder man dann völlig vorm Trümmerhaufen steht, wenn das eben nicht funktioniert. Aber es scheint mir jetzt gerade auch die einzige richtige Lösung zu sein. Es ist nicht so, dass ich sage, die anderen Lösungen wären bessere, aber die beste Lösung ist jetzt keine sehr gute.
Es funktioniert zumindest im Moment nicht. Wobei ich sage, ich finde es schon wichtig, dass du als Verein eine klare Ausrichtung hast. Die ist ja in Nuancen auch veränderbar. Also Ballbesitzfußball zum Beispiel ist ja auch in den vergangenen Jahren gespielt worden. Anders bei Dieter Hecking, anders bei André Schubert, anders bei Lucien Favre. Sehr unterschiedliche Ausprägungen, aber mit einem roten Faden da drin. Den kann man ja auch unabhängig vom Trainer, ich glaube, ich habe in unserem Themenplan auch noch eine Geschichte dazu stehen, wie wichtig es ist, unabhängig vom Trainer, das war ja einer der Fehler in der Rose-Zeit, zu viel auf den Trainer zu setzen. Dennoch ist natürlich ein Trainer da, der für die Dinge steht. Der wurde dazu auch geholt, weil das die Ausrichtung sein soll. Und dann muss eben jetzt auch was kommen. Und da sind alle wirklich richtig, ist es einfach wichtig und richtig, das alles zu hinterfragen und dann eben auch zu sagen, da muss was kommen. Von der Mannschaft, vom Trainer, mit den Transfers, da ist dann der Manager mit dem Boot. Also Gladbach braucht ganz viel Veränderung, aber nicht nur personell, sondern auch mental in der Mannschaft.
Und es ist ja nicht so, dass wir gar nicht sehen, was probiert wird. Da gibt es ja dann immer Ansätze, die dann auch wie in Frankfurt bei diesem wirklich schön herausgespielten Tor fruchten. Und da mussten wir halt auch sagen, es war der einzige von vielleicht anderthalb Angriffen dieser Art im ganzen Spiel. Selbst, ne, das Gute ist dann auch immer mit einem Sternchen versehen. So ist gerade die Lage. Gegen Stuttgart gab es dann Versuche mit einem ganz anderen Aufbau. Da tauchte dann teilweise im Dreieraufbau Florian Neuhaus als Linksverteidiger auf. Also es gibt ja Ideen. Das ist ja jetzt nicht so, das ist ja kein Aktionismus, das ist jetzt nicht André Schubert Endverhalten Sechserkette in Barcelona, sondern ich glaube, es ist noch konstruktiver und zielgerichteter, aber man muss halt immer den Strich drunter machen, es objektiv bewerten und sehen, es fruchtet nicht und dass es jetzt plötzlich in den letzten 4 Spielen fruchtet, ist auch nicht unbedingt in Sicht.
Man weiß ja nie. Also Borussia ist ja, das haben wir ja festgestellt, für viele Überraschungen gut. Oft waren es in dieser Saison leider keine so schönen Überraschungen. Aber ja, ich sag mal, Bochum als Knackspiel vergangene Saison. Jannik, du warst im Stadion damals bei dem, jetzt hätte ich fast gesagt, Büchsenwurfspiel.
Ich will auch immer Büchsenwurfspiel sagen.
Ja, also B wie Büchse, B wie Becher und B wie Borussia. 2-0 gewonnen und damit dann tatsächlich mit inklusive des 2-0 gegen Hertha am Spieltag zuvor diese große Gefahr, richtig in den Abstiegskampf abzustürzen, gebannt. Dann war im Grunde der Weg nach oben da. Danach gab es dann ja auch inklusive dieser beiden Spiele aus den letzten 9 Spielen nur eine Niederlage. Das war das Derby gegen Köln. Pech für Hütter, weil emotionalstes Spiel der Rückrunde verloren. Aber ja, da ging es dann eben aufwärts und da muss Bochum jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, das Derby in Köln, das Spiel gegen Union Berlin so als Wendepunktspieler ausgemacht. Kurioserweise hat man in Frankfurt den Punkt geholt, hat Wolfsburg besiegt, also die direkte Konkurrenz und sich eigentlich dann auch aufgestellt. Tja, und den Rest drumherum, das war halt nichts und das ist das Problem. Und deswegen, es kann alles passieren mit Gladbach, aber allein der Glaube daran fehlt, dass es dann mal was Positives passiert.
Und so wird dann Bochum vielleicht ein bisschen das Pendant zum Derby vergangene Saison, nur mit dem Unterschied, dass es jetzt diese Situation zu verhindern gilt. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Also jetzt in Stuttgart spielt ihr ja mit rein. Die Fans, die da mitfahren, die sind zum Teil vielleicht 15 Mal auswärts gereist in dieser Saison. plus Pokal dann 17 Mal oder sei es nur 10 Mal. Die haben vielleicht, wenn sie gegen Hoffenheim krank waren, keinen Sieg gesehen. Wir haben ihn ja gesehen, immerhin. Ich glaube, es war unser einziges Auswärtsspiel. Vielleicht sind wir einfach auch die Schuldigen in der ganzen Thematik. Ich kann spoilern, wir werden auch kein Auswärtsspiel mehr besuchen. Nur 2 Heimspiele diese Saison. Ja, das kommt ja auch noch hinzu, ne? Diese Auswärtsthematik. Ein Sieg nur in 15 Spielen, dass man im Prinzip in ganz, ganz schlimmen Zeiten rund um den zweiten Abstieg das letzte Mal auswärts so schwach war. Naja, und zu Hause, wissen wir auch, ist die Bilanz im Vergleich natürlich deutlich besser, aber auch nicht rosig. Nur können ja Misserfolge, gerade jetzt in diesen letzten 4 Spielen zu Hause, das Ganze nochmal verstärken. Also wenn das gegen Bochum und Augsburg da keine wirklich irgendwie versöhnlichen Erlebnisse, sprich muss man eigentlich sagen Siege gibt, was anderes zählt da wirklich nicht, dann gibt es ganz sicher auch nach dem Augsburg-Spiel kein versöhnliches Foto mit den Fans vor der Kurve, sondern dann ist die Lage eine ganz andere.
Ja, und das war eben wirklich diese Schlussphase der vergangenen Saison, über die ja viel Schlechtes gesagt wurde in dieser laufenden Saison, nämlich dass sie bis quasi zum Ende im Abstiegskampf stattgefunden hat. Man darf aber nicht vergessen, dass Borussia, nimmt man nur die letzten 9 Spiele der Saison, auf dem 4. Tabellenplatz in der Summe stand und damit einfach die Tendenz nach oben gerichtet war. Und eben dieses 5:1 gegen Hoffenheim, du hast es angesprochen, bestes Wetter, toller Fußball, Gladbach in neuen Trikots, das war irgendwie so ein Anteaser der Zukunft. Und ja, beim Spiel hat noch keiner damit das gewusst oder damit gerechnet, dass es zum Trainerwechsel kommen wird, dass Adi Hütter nach den 90 Minuten sich verabschieden wird. Aber es war wirklich der Neuanfang schon in der Saison. Und das wäre eigentlich das, und wir haben es gesagt, wenn es keine Ziele mehr gibt, dann wenigstens das, die letzten Spiele zu nutzen, um in die neue Saison schon reinragen zu können. Und Daniel Farke hat es auch selber gesagt, vor dem Spiel gegen Stuttgart, dann kommt das Spiel in Stuttgart und damit hat die Mannschaft den Trainer natürlich auch schon wieder widerlegt. Und das ist ja immer das Problem. Es wird etwas gesagt, aber es hat keine Folgen. Und ich glaube, das ist etwas, an dem die Fans wirklich kaputt gehen.
Ja, und die beiden besten Serien im Sinne von ungeschlagen sein, dauerten 4 Spiele. Einmal zum Saisonstart und jetzt rund um die Länderspielpause ab Bremen, diese 4 Partien, die aber verbunden waren nach Bremen mit einem Einbruch der Offensivproduktion. Gegen Bremen gab es ja noch den großen Chancenwucher. Lang ist's her, das ist nun gar nicht mehr in Sicht. Ja, und eigentlich egal, wo man ansetzt, also wie gesagt, selbst die Siege gegen Top-Mannschaften haben ja einen Haken, weil sie eben so exponiert sind in dieser Spielzeit und auch fast schon rätselhaft und aus Borussias Sicht zum Glück da gewesen, weil sonst sähe es jetzt ganz anders aus. Ja, wollen wir vielleicht in Sachen Bochum konkret werden? Oder, Spoiler vorab, vielleicht gar nicht so konkret, denn so einfach wird es mit dem Personal ja nicht.
Aufstellungstipp.
Ja, 5 Sekunden machen wir es uns ganz einfach. Jonas Omlin steht im Tor und dann?
Ja, also Omlin, ja. Und dann sage ich jetzt einfach 4 Namen. In der Hoffnung, davon ausgehend, dass einer von denen wieder fit wird. So, ich sage Leiner, Friedrich, LWD, Benzebaini.
Ich sage das Gleiche, aber Skelly für Leiner.
Gut, warum?
Warum nicht? Warum nicht? Warum nicht?
Also
ich habe jetzt keine Erkenntnisse als Beobachter gewonnen, die sagen, irgendwie Stefan Leiner, da ist jetzt die große Wende in Sicht und das wird jetzt vielleicht nochmal so, dass er nächste Saison Richtung Stammplatz tendiert. Also deswegen würde ich da eher die Zukunft forcieren, die, was ich eigentlich hinten links für Luca Netz spreche, aber das ist dann mehr so ein Gefühl, wenn Benzebaini fit ist. Ne? Wir haben ja auch gar kein Training mitbekommen diese Woche, das steht erst 3 Stunden nach unserer Aufnahme an. Dann kann natürlich auch Netz spielen. Aber ich gehe jetzt irgendwie davon aus, dass Benze bei Ihnen fit ist und ja, hinten rechts dann Skelly spielt.
Ja, also klar, viele spricht immer für Skelly, weil er ganz einfach doch schon die Nummer 1 auf der Seite ist in dieser Saison. Daniel Farke hat ihm jetzt eine Pause gegeben. In Stuttgart darf vielleicht auch schon ein bisschen überraschen, muss man ja fast sagen. Darum denke ich mir, vielleicht Leiner doch nochmal ein Spiel dann durchzuziehen oder durchziehen zu lassen. So muss man ja sagen, durchziehen wäre ja ein bisschen gemein. Und deswegen sage ich jetzt mal einfach, ein bisschen mehr Erfahrung auf den Außenbahnen täte da vielleicht Borussia auch ganz gut, gerade gegen die wilden Bochumer, die da mit Sicherheit auch mit viel Intensität angreifen werden. Bin gespannt, aber bleibt mal dabei. Und ja, Doppel-Sechs kann man fast nur hoffen, dass Manu Koné wieder fit wird, damit Borussia so ein bisschen die Powermaschine im Mittelfeld hat. Und über Julian Weigel, das ist, glaube ich, im Moment der Omlin der Feldspieler.
Ja, das ist schön ausgedrückt. Der Omlin der Feldspieler, das könnte in die Überschrift, in den Titel der Folge.
Darum habe ich es gesagt.
Ja, sehr vorausschauend. Ich wenn Koné wirklich, wirklich fit ist, ist das sehr gut, wenn er zurückkehrt. Aber wenn nur ein Hauch von Zweifel besteht, wäre ich da an Borussias Stelle sehr vorsichtig. Weil da ja sicherlich etwas ansteht im Sommer und da jetzt irgendwie muskulär was Größeres zu riskieren, da sollte man sich wirklich vorhüten. Wenn nicht, dann würde ich auch, wenn das jetzt nicht super gefruchtet hat, mit Florian Neuhaus trotzdem weitermachen auf der 6.
Ja, wie gesagt, also ne, wenn Koné fit ist, keine Frage, und ansonsten natürlich Florian Neuhaus. Ich sehe da auch keine Alternative. Klar, Chris Kramer wäre eine, aber da möchte ich dann schon ein bisschen mehr nach vorn gerichtet denken. Und das ist dann eben Florian Neuhaus. Er hat in Stuttgart wieder unglücklich gespielt, so wie auch gegen Union Berlin, als er auf der 10 gespielt hat. Also ja, schwierige Saison für ihn. Es geht ja auch darum die Zukunft. Ich bin mir noch nicht sicher, was am Ende dabei rauskommen wird. Ob Gladbach wirklich dann so überzeugt ist, mit ihm zu verlängern, ob er überzeugt ist, dass er in Gladbach vielleicht noch den Durchbruch schafft. Eigentlich wäre er dran, sogar vielleicht da schon in irgendwie so diese Kapitänschargen zu kommen, zumindest als zweiter oder dritter Kapitän, als Führungsspieler. Aber wir haben es ja dann auch schon oft genug thematisiert. Soweit ist es dann doch noch nicht. Abwarten, aber in diesem Spiel Bochum sollte Florian Neuhaus auf jeden Fall spielen. Und wenn man dann nach vorne schaut, möchte ich gerne zunächst mal meine Variante für die eine Stürmerstelle da sagen. Und da würde ich jetzt einfach mal den Telalovic gerne sehen. Er hat mit seinem Schuss in Stuttgart, hat er mich so ein bisschen gekriegt, sage ich mal. Das ist ein Stürmergehen, das ist einer, der Bock drauf hat, Tore zu schießen. Und genau das, finde ich, braucht man jetzt, gerade gegen Bochum, die anfällig sind. Und einer, der dann einfach mal abzieht. Genau das ist es doch.
Ja, das ich glaube, man müsste nicht so vehement ihn mal für die Startelf fordern, wenn er regelmäßige, längere Joker-Einsätze bekommen hätte. Hat er nicht. Deswegen, ja, kann man eigentlich nur noch auf eine Art schlauer werden, nämlich indem er dann mal beginnt. Ja, also das ist jetzt nicht wie sonst irgendwie wir mutmaßen und prognostizieren, sondern wir fordern. Wir legen ja nahe, eine Nahelegung.
Empfehlen, der eine Empfehlung.
Empfehlung, und, genau.
Ich meine, Thuram fehlt, das ist nun mal Fakt. Das heißt also, es ist kein Mittelstürmer mehr da, das hat Daniel Farke ja oft genug gesagt. Und ich bleibe dabei, Alassane Player, womit ich dann in der, sagen wir mal, Triple-Zehner-Reihe bin, die es dann am Ende ja sein wird, aufgrund der Besetzung der Spieler. Für mich seine stärkste Position ist einfach genau dieser Weg von der linken Seite ein bisschen rein. Und ich würde einfach mal gerne wieder diesen Player-Move sehen, den man in seiner ersten Saison insbesondere öfter gesehen hat, eben reinziehen und dann in die lange Ecke den Ball reinzwiebeln. Also da, das geht natürlich nur, wenn er dann auch auf der linken Seite spielt. Also Alassane Player. In der Mitte bleibe ich bei Lars Stindl. Das ist seine Position. Und auch dieses auf der linken Seite gefällt mir einfach nicht. Und ich glaube, es gefällt auch Stindl nicht wirklich. Das wird nicht der Grund sein, warum er demnächst für den Karlsruher SC spielt.
Aber ich glaube, dort wird er nicht dort spielen müssen.
Nein, also ich glaube, da wird er, das hat ja auch unser Kolumnist Winnie Schäfer klar gefordert, da wird er eine zentrale Figur sein und dann auch eine zentrale Rolle spielen in zentraler Position auf dem Spielfeld als Zehner. Auch wenn er dort die 13 auf dem Rücken hat. Also Stindl in die Mitte und dann Jonas Hofmann, glaube ich, kommt man dann auch nicht vorbei. Tut mir ein bisschen leid für Nathan Gumo. Der ja wirklich, ja, es fehlte mir wieder in Stuttgart einfach, ja, dass man sagt, der muss jetzt wieder spielen. So wie bei Telalovic, der hat einfach ein Ding gemacht, wo ich sage, ja, da kann mal was kommen, da sehe ich was, da habe ich, wie man so schön sagt, eine Fantasie. Habe ich bei Ngumo noch nicht, vielleicht ein anderer Zeitpunkt, aber jetzt gegen Bochum sage ich Jonas Hofmann. Und das wäre dann eben meine Dreierreihe Player, Stindl, Hofmann, aber dann auch bitteschön die Herren, machen.
Nicht aus mangelnder Diskursbereitschaft, sondern aus wirklich ehrlicher Zustimmung sehe ich das auch so und gehe damit.
Das also als Ngumo-Fan.
Ngumo-Fan?
Nee. Bist du das nicht? Ein bisschen nee. Im Grunde deines Herzens?
Nee, ich glaube an ihn, wenn man ihm Zeit lässt und ihn in der richtigen Art und Weise einbindet. Aber nee, also zum Fan werden, da dauert es dann doch.
Was ist die richtige? Da bin ich mir bei ihm nicht so sicher. Ich finde eigentlich diese Situation, ihn auch in der zentralen Rolle zu sehen, spannend, weil er eben schnell ist. Und gerade in Spielen wie in Stuttgart hätte ich ihn auch ganz gerne mal gesehen, weil er eben ein schneller Spieler ist. Ich erinnere mich so ein bisschen an Brel Embolo, dessen größtes Hobby ja auch nicht das Tore schießen war vor seiner letzten Saison in Gladbach. Und man kann sich dann ja reinsteigern. Auch Thuram kam ja über den Flügel in die Mitte sozusagen, wurde reinversetzt. Aber so diese Sachen über außen, puh, das ist einfach auch gar nicht das Spiel, was Gladbach macht.
Nee, aber ja, ich finde, man kann sich ja schon ein bisschen anpassen. Und Thema Füllkrug, wenn er dann käme, dann finde ich, bräuchte es auch einen Gumu, der dann mal ein paar Bälle hereinbringt. Ja, nicht immer hoch auf den Kopf, aber es kann dann auch nicht immer nur durchs Zentrum gehen. Also von daher könnte das seine große... ja, also es wird sich, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch deutlich gemacht, es wird sich ja eh einiges ändern. Personell, es wird der größte Umbruch seit, ja...
Menschengedenken?
Nee, so, ja, ich weiß nicht. Aber also jetzt ohne den Kontext eines Auf- und Abstieges, boah, müsste ich jetzt hart überlegen.
Ja, da haben wir uns festgelegt auf eine Aufstellung, die mir ganz gut gefällt. Wie gesagt, Fragezeichen gibt es ja noch genügend. Kann Kone wieder, kann Benzebaini wieder, kommt Skelly wieder für Leiner in die Mannschaft oder vertraut Farke vorne wieder den er in Stuttgart zunächst vertraut hat. Bin gespannt. Also ist ja ein bisschen Bewegung reingekommen in Stuttgart, auch durch die Startaufstellung dort, das muss man klar sagen. Und dann
durch die fünf Wechsel binnen drei Minuten, da plötzlich war die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht.
Ja, krass, oder? Also irgendwie diese Wechselgröße, es hat sich jetzt schon verändert gegen Union Berlin. Ja. Vier auf einmal, glaube ich. Ne?
Aber beim Stand von 0-1 gab es gar keinen Wechsel. Ist nicht auch wieder nicht so, dass ich jetzt dann fünf Vorschläge gehabt hätte. Ich fand es auch mal ganz gut, Oskar Fraulo ein paar Minuten länger zu sehen. War natürlich sehr wild in der Schlussphase, aber bei ihm sieht man, finde ich, schon was anderes als bei einem Rocco Reitz, Connor Noss und ja, so. Da sind sehr gute Anlagen, auch seine Passideen mit ein bisschen mehr Routine und Spielpraxis kann das sicherlich auch besser werden. Aber ja, das wird bei ihm die Zukunft zeigen, ob es dann eher Richtung Laie geht, um richtig mal eine Saison zu spielen oder vielleicht sogar die Nummer 4 auf der 6er-Position. Oder als Achter sein kann im zentralen Mittelfeld.
Finde ich gut. Du hast ja auch, glaube ich, geschrieben und Daniel Farke hat es ja auch gesagt, Zukunft soll eher in Gladbach liegen. Fraulo, ja, dänisches Fohlen, das reifen muss, gab es ja schon in Gladbach des Öfteren, insbesondere bei Allan Simonsen, was nicht heißt, dass Fraulo der neue Simonsen werden kann, aber gibt dem Jungen eine Chance und dann nächste Saison würde ich schon sagen, Nummer 4 auf der 6, Nummer 3 auf der 8, was auch immer. Paar Spiele, paar Einsätze, soll man einen Ball reinschießen, hat jetzt, glaube ich, einen direkten Freistoß in der U23.
Ein Freistoßtor, ja.
Ja, und das ist ja was, Ja, also, da fällt ja dann immer nur ein Name, sag ihn bitte.
Juan Arango. Ja. Dessen Sohn, und, ein bisschen mitbekommen, dessen Sohn jetzt in Girona, in Spanien, in der Jugend sehr erfolgreich ist.
Ja,
und sich aufmacht in den Profifußball. Er ist Rechtsfuß, da würde ich aber noch mal einen Vaterschaftstest machen.
Ja, und erstens das und zweitens würde ich dann mal mit dem linken Fuß sprechen, was da schiefgelaufen ist.
Ja, ich hoffe,
das Interview mit Arangos linkem Fuß von den elf Freunden oder so. Naja, aber gut, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann noch mal einen Arango in Gladbach, wenn der Sohnemann auch so einer wird, ein Hurricane der Karibik,
ja,
war er ja damals und hat vieles von dem eingelöst. Und da sind wir wieder bei der aktuellen Borussia, vieles nicht eingelöst. Das macht die Leute traurig. Und ja, was würde die Leute noch trauriger machen? Glaube ich, eine Niederlage gegen den VfL Bochum, der das Meisterrennen zugunsten der Bayern wieder gedreht hat.
Ja, Borussia könnte es ja dann in zwei Wochen final auf die Seite der Bayern drehen. Das glaube ich. Vielleicht könnt ihr uns da ja mal ein paar Nachrichten zu schreiben. Ich glaube, dass es die Gladbach-Fans vermehrt freuen würde, wenn die Bayern Meister werden und nicht Dortmund.
Ja, allein schon wegen Jan Sommer, ne? Also,
ich glaube, auch ohne Jupp Heynckes und ohne Jan Sommer wäre das so. Aber könnt ihr ja mal zu schreiben. Vielleicht können wir da ein paar Meinungsinput gebrauchen noch in der Woche vor Dortmund. Aber das ist Zukunftsmusik. Jetzt willst du einen Tipp gegen Bochum haben?
Sie.
Ja, es ist dann so eine Lage, wo es dann ein Unentschieden gibt und wir nicht so richtig wissen, was man jetzt damit anfangen muss. Und es kommt dann auf das Wie des Unentschiedens an und wer hat geführt und wer schießt das 1-1, was der Endstand sein wird.
Also bei Bochum fällt mir eigentlich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, gibt jetzt gar keinen Grund, aber irgendwie ein 2-2 erstmal ein.
Ja, immer nach Führung und dann in der Nachspielzeit zwei Gegentore. Ich glaube, das gab es gleich zweimal.
So, vergangene Saison gab es allerdings nach dem 5:0 gegen den FC Bayern einen 2:1-Sieg gegen Bochum. 6 Punkte insgesamt, Rückspiel 2:0 gewonnen. Und ich sage, jetzt gibt es einen 2:0-Sieg. Was dann Schadensbegrenzung wäre, denn danach gibt es dann ja die Spiele in Leverkusen und Dortmund und Leverkusen, wo ich nicht glaube, dass die Gladbacher sich zu Heldentaten aufraffen können. Aber dieses Heimspiel gegen Bochum, diesen Pflichtsieg, den traue ich Ihnen jetzt einfach mal zu. Alleine schon, um was anderes zu sagen als du. Und eine Heimniederlage, das würde die Geschichte nochmal in eine ganz andere Richtung drehen. Also sage ich jetzt mal, weil die Gladbacher ja so den Trend haben, Niemandsländer zu sein, 2:0 für Gladbach.
Ich glaube, viele können schon nicht mehr hören, dass eine Niederlage gegen Bochum dann ein neuer Tiefpunkt wäre. Aber das ist ja konjunktiv und man kann ja einfach in der Realität es anders handhaben und dieses Spiel gewinnen, ne?
Könnte man, ja.
Ich glaube, Dieter Hecking hat sich mal beschwert, dass wir dann immer über die Serie in Augsburg schrieben und Borussia hätte da noch nie gewonnen. Und ich glaube, du hast ihm dann gesagt, ja, es gibt ja eine Lösung, das zu ändern, dass wir darüber schreiben.
Genau, einfach zu gewinnen. Und wenn Fans sich nicht mehr abdrehen, ich bin mal gespannt, das wird ja auch ein spannendes Thema werden. Wie wird die Mannschaft am Samstag beim Heimspiel gegen Bochum empfangen? In den letzten Spielen gab es immer die Pfiffe gegen Rami Benzebaini, insbesondere teils gegen Markus Thuram, aber auch schon vereinzelt gegen Daniel Farke. Bin ich gespannt, wie die Fans jetzt mit seinen Sätzen da umgehen, die du anfangs zitiert hast, auch finde ich schon eine spannende Geschichte für das Spiel. Wir beide werden ja im Stadion sein am Samstag um 15.30 Uhr. Da jubiliert ja sozusagen der Traditionsfan. Und bin mal gespannt, wie so die gesamte Stimmung dann eben im Borussia-Park sein wird. Denn die Heimbilanz, wenn man mal ganz ehrlich ist, ist jetzt auch eher bescheiden als richtig klasse, oder?
Ja, es ist zumindest nicht so, dass sie das komplett rausreißt. Also man hat ja schon mal sehr schwache Auswärtssaisons. Schubert zum Beispiel hat er erstmal nur seine ersten 3 Auswärtsspiele gewonnen, dann ganz lange gar keins mehr.
Aber wie? Erinnere dich doch mal. Erinnere dich. 5:1 in Frankfurt, 3:1 in Stuttgart, 4:1 in Berlin. Meine Güte, das waren.
Ja gut, 4:1 in Hoffenheim gab es auch, aber das ist wie mit dem schönen Tor gegen Frankfurt. Es ist bald das Einzige.
Ja. Klein, aber fein und wenig. Zu wenig. Das ist, glaube ich, zu wenig ist, glaube ich, so die große Überschrift dieser Saison irgendwie, oder?
Die zu wenig Saison, ja.
Die
gar nicht mal so
schlecht. Überschrift.
Zu wenig Saison.
Das genau. War das eine, der Omlin der Feldspieler.
Weigel ist der Omlin der Feldspieler, ja.
Die zu wenig Saison. Haben wir doch was. Ist doch gut. Damit arbeiten wir mal.
Gut. Deswegen, bevor wir uns jetzt hier in irgendeinen Zynismus und irgendwas reinschleppen, glaube ich, dann callen wir es a day und beenden diese Folge. Ja, die nächste wird dann eigentlich wie jetzt in dieser Phase jede Folge spannend, weil sich dann, obwohl es scheinbar um nichts mehr geht, doch jede Woche viel ändern kann und viel bewegen. Also in dem Sinne, euch eine schöne Woche und dir gebührt das Schlusswort.
Das sportverbundene Vergnügen. Es fällt fast schwer, das zu sagen, aber ich wünsche es allen, die am Samstag im Stadion sind und vom Fernseher sitzen und es generell mit Borussia halten. Und uns wünsche ich auch ein schönes Spiel.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de